Diversify, the Private Market Podcast.
So, 18.03 Uhr ist es, dann würde ich sagen, starten wir rein in den Live-Talk. Ich sehe auch gerade schon im Chat, da wird fleißig reingeschrieben, also auch von unserer Seite. Robin, schön, dass du da bist. Liebe Grüße aus Berlin. Und heute dreht sich alles so ein bisschen darum, wie ist denn das Investmentjahr 2025 gelaufen und welchen Ausblick haben wir denn dabei für 2026? Vielleicht ganz kurz einmal vorab Richtung Orga. Ihr seht bei euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also jetzt einmal den Chat, da könnt ihr natürlich jetzt reinschreiben, von wo ihr zuschaut, aber links daneben gibt es ein Fragezeichen-Symbol. Da im Idealfall immer gern die Fragen reinstellen. Es gibt am Ende eine Q&A-Session und dann können wir dann immer explizit auf die jeweiligen Fragen antworten. Grundsätzlich wird das Ganze aufgezeichnet. Das bedeutet, ihr könnt das auch einmal nochmal nachschauen. Das veröffentlichen wir auf YouTube und so wie ihr es auch gewohnt seid, als Podcast. Genau, das war es, glaube ich, eigentlich alles erstmal organisatorisch, oder?
Das hast du an alles gedacht. Oder Chat geht natürlich auch, falls es sonst irgendwelche Hinweise gibt.
Genau.
Und von mir auch noch herzlich willkommen.
Ich glaube, die Slide können wir ein bisschen überspringen. Wer ist dabei? Robin ist dabei. Solltet ihr sicherlich alle kennen. Ich freue mich sehr, dass ich es moderieren darf. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt mal rein und schauen, bevor wir auf den Markt schauen, vielleicht einmal ganz kurz auf Now. Denn bei uns ist auch sehr viel passiert im Jahr 2025, Robin.
Bei uns, das stimmt allerdings. Was wir immer versuchen, ist das breiteste und das qualitativ hochwertigste Offering an Private Market Investments zu haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. An der Stelle auch vielen Dank an euch. Wir entwickeln natürlich unser Produkt nur mit euch und mit eurem Feedback weiter. Haben dieses Jahr 6 neue Investments auf die Plattform gebracht. Da vielleicht auch jetzt schon ganz bisschen Ausblick. Mein Plan ist, dass wir dieses Jahr noch 2 weitere Investments, 2 neue Asset oder eine neue Asset-Klasse und eine weitere Asset-Klasse oder ein weiteres Offering der bestehenden Asset-Klasse anbieten. Das heißt, es hat sich relativ viel getan. Wir haben auch sehr, sehr viel schon bei uns in der Pipeline für Anfang 2026. Da wird es auch relativ schnell weitergehen. Unsere Assets haben sich auch super entwickelt. Also wir planen jetzt, steht 8-stellig, ist immer so halb announced, wo wir stehen. Wir planen so ungefähr 6,5-fachen dieses Jahr. Also auch ein schönes Wachstum. Und auch vielen Dank an für euch und für euer Vertrauen. Es sind mittlerweile schon 15 Partner auf der Plattform, da auch diverse gerade im Onboarding. Wir sind jetzt gerade mit 3 Fonds, sind wir fertig, und 3 neuen Asset Managern, die jetzt auch kommen. Wir haben, was mir oder uns als Team super wichtig ist, dieses Jahr auch 8 Events veranstaltet. Von Berlin, da haben wir mal gestartet, waren in München, waren in Stuttgart, waren jetzt auch im Ausland. In Wien hatten wir schon ein Event, jetzt auch in Amsterdam mit unserem Lounge. Wir werden jetzt auch am 11. Dezember, falls jemand hier aus der Region kommt, unsere Afterworks, die Christmas- oder Holiday-Edition noch haben. Das heißt, wir wollen sehr, sehr nah an euch dran sein und das werden wir auch so weiterführen. Also für uns ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Es sind jetzt mittlerweile auch schon über 20 Menschen, die bei Now arbeiten. Geht alles relativ schnell und wir sind, wie gesagt, sehr zufrieden. Auch vielen Dank an euch, weil es funktioniert ja nur mit euch als Community.
Ich sehe gerade die Frage vom Holger. Wann kommt ihr mal nach Düsseldorf? Die Region steht auf jeden Fall für 2026. Auf dem Programm. Wir können noch nicht genau sagen, ob es Q1 oder Q2 sein wird. Wir sind auf jeden Fall im Januar in Mannheim.
Das stimmt. Genau, zum Vorkongress sind wir in Mannheim. Da wird es ein Now-Event geben.
Schon mal jetzt exklusiv genau. Uns wusste doch bisher noch keiner. Aber dafür sind die Webinare ja auch da. Wir schauen uns einmal mal auf, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, Robin, kurz einmal auf der Timeline an. Im Januar haben wir die Partnerschaft mit der Partners Group gestartet. Ich würde sagen, oder es ist ja einfach so einer der am meist frequentiertesten Fonds bei uns auf der Plattform, der Fonds der Partners Group, das war im Januar. Im Juli haben wir dann endlich, die Now-Community hat ja oft dann gefragt, Venture Capital auf die Plattform genommen. Mit Redson haben wir hier einen super Partner an der Seite. Dann im August, für die schon ein bisschen länger dabei sind, haben wir unsere Mindestinvestition gesenkt von 1.000 Euro auf 1 Euro und Sparpläne eingeführt und im September sozusagen unsere Expansion weiter vorangetrieben, sind jetzt seit 2,5 Monaten live in den Niederlanden. Und ich glaube, da können wir auch sagen, da wird auf jeden Fall noch das ein oder andere Land dazukommen, je nachdem, wie kurzfristig wir das machen. Aber Now soll auf jeden Fall auch nicht nur in Deutschland, Österreich und Niederlanden, wo es aktuell verfügbar ist, verfügbar bleiben. Da arbeiten wir auch im Hintergrund dran. Hier seht ihr es einmal nochmal schön übersichtlich dargestellt, wo wir aktuell verfügbar sind und die aktuellen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Robin, schauen wir mal auf 26, um ein bisschen konkreter zu werden. Was planen wir für Now?
Also allem voran, weiterhin noch breiter zu werden im Angebot, aber dabei nicht die Kuration zu verlieren. Sieht man jetzt gerade durch immer mehr Marktteilnehmer im Private Markets Bereich, dass schon das A und O ist, durch die Komplexität der Produkte, durch die starken Unterschiede der Manager, dass wir eine strikte Due Diligence fahren und nur mit den aus unserer Sicht besten Fondsmanagern am Markt kooperieren. Es wird aber dennoch deutlich mehr Strategien geben. Wir arbeiten gerade in mehreren Multi-Alternative-Strategien mit verschiedenen Partnern. Bedeutet, also nicht nur aufgeteilt in irgendwie Infrastruktur, Venture Capital, Private Equity oder Private Debt, sondern auch mit einem Investment, ein indirektes Investment, diverse Strategien. Wir versuchen auch unser Angebot zu vertiefen. Gerade sind wir zum Beispiel im Private Debt-Bereich ja sehr europalastig, gibt es natürlich auch noch andere Lösungen oder gerade im Infrastrukturbereich haben wir einen klaren Fokus auf eine diversifizierte Lösung gemeinsam mit UBS. Da gehen wir jetzt auch mehr in die Segmente rein, zum Beispiel Digital Infrastructure, was gerade, also komme ich später auch noch dazu, gerade künstliche Intelligenz ist ja ein Riesenthema, da streiten sich ja alle drüber, ist es überbewertet oder nicht und ich finde den Ansatz einfach in das zu investieren, was alle Player brauchen, braucht man gar nicht so stark auf die Bewertung schauen, und zwar Rechenleistung. Gerade sowas schaue ich mir sehr, sehr genau gerade an, wahrscheinlich auch noch dieses Jahr kommen. Und zusätzlich ist ein Thema, was wir sehr häufig haben, was auch der größte Unterschied ist von Privatmarktanlagen im Vergleich zu Public Markets, also wie Aktien, ist die Liquidität. Unsere Fonds bieten alle Rückgabemöglichkeiten, aber bieten auf der anderen Seite, geht es immer einher mit einer gewissen Einschränkung. Die Zielinvestments sind nicht voll liquide, deswegen behalten sich die Manager, um das Bestandsportfolio zu schützen, auch immer vor, die Rückgaben einzuschränken. Und da erreichen uns sehr, sehr viele Stimmen. Deswegen arbeiten wir gerade an einem eigenen Handelsplatz, wenn man es so nennen möchte. Einfach, dass wir untereinander auch den Kauf und Verkauf oder das ja, Subscriptions oder Redemptions miteinander abgleichen können, sodass wir mehr Liquidität bieten, auch losgelöst von irgendwelchen Lock-up-Perioden. Dann seht ihr unter 3 mehr Guidance, was wir darunter verstehen. Wir wollen jeden an die Hand nehmen, also jeden befähigen anhand von informative Inhalte, wie durch Live-Talks, klassische Webinare, physische Events oder auch unseren Podcast oder alle möglichen Informationen, die wir umhersenden oder die einsehbar sind in der App oder auf unserer Website, dass wir die Leute in die Hand nehmen. Wir haben eine Kuration vom Angebot und das wollen wir noch weiter treiben. Einfach durch künstliche Intelligenz wäre ein bisschen hochtrabend. Also hören Investoren jetzt von uns immer sehr, sehr gerne, das ist gerade Venture Capital Investoren. Letzten Endes ist es einfach nur die Idee, dass wenn man sein Portfolio bei uns preisgibt, dass man dann sieht, was die Auswirkungen von Private Market Beimischung darauf haben. Dann haben wir noch das Thema Private Market, KI-Chatbot, Daumen hoch, das freut mich. Ich bin mal gespannt, wenn wir da fertig sind. Arbeiten wir gerade mit Hochdruck schon dran. Dann KI-Chatbot, wir trainieren jetzt seit bestimmt schon 6 Monate, ein eigenes Modell anhand von allen Interaktionen, die wir mit Usern von unserer App haben, alles anonymisiert, haben das gemappt, sodass wir ein eigenes Modell geschaffen haben, das deutlich mehr Know-how hat als viele Mitarbeiter uns in der Firma rund um Private Markets, sodass wir noch besseren Service bieten können. Wir haben ja gerade 15 Minuten Service Level, man kann sich Calls buchen. Aber das wollen wir noch weiter verbessern mit einem eigenen Bot, der sehr, sehr stark auf Private Markets fokussiert ist. Dann Hendrik hat es schon angerissen, der letzte Punkt Expansion, mindestens 3 weitere Länder, eher 5, also wir müssen noch gucken, welche Länder die nächsten sind. Die von euch, die uns schon länger folgen, ich war jetzt auch in Frankreich, eine Weile hat mir da den Markt angeschaut, sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch folgen und gerade die Nordics, sodass wir weiter auf dem Weg weitermachen, die führende Plattform in Gesamteuropa zu werden, was ja auch von uns regulatorisch absolut Sinn macht. In Deutschland reguliert, können jedes Land Passporten und haben auch Fonds, die in Europa zugelassen sind.
Genau, das ist sozusagen die Agenda, die auch zum Teil natürlich mit dem Feedback von euch entstanden ist, aber auch gerne auch die Einladung an jeden, der gerade im Call ist, wenn ihr Wünsche habt, die wir für 26 unbedingt angehen sollten, schreibt sie super gerne in den Chat oder als Frage oder schreibt uns einfach direkt, denn am Ende machen wir das Ganze ja natürlich auch dafür, dass die Now-Community, also ihr, glücklich seid. Kommen wir zum Marktrückblick 2025 und hier haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, die ihr jetzt sehen solltet. Klickt gern einmal rein. Wie zufrieden wart ihr denn mit eurem persönlichen Investmentjahr 2025?
Ich habe gerade gesehen, Hendrik war zufrieden.
Ich habe zufrieden angeklickt, genau. Wir schauen gerade mal rein. 50% aktuell zufrieden, 19% sehr zufrieden, 16% oder jetzt 15% neutral, nur 15% insgesamt weniger zufrieden und unzufrieden. Das ist doch gut. Robin, dann lass uns doch mal in der Tiefe reingehen.
So machen wir es. Wir haben gerade beim Rückblick darauf geachtet, dass es jetzt nicht zu umfangreich ist, sondern wollen den Blick eher gemeinsam nach vorne richten. Einfach zu schauen, was für Thesen gibt es von unserer Seite, was für Trends gibt es und was kann man auch aus dem, was in 2025 passiert ist, irgendwie ableiten für die Zukunft und was für Chancen gibt es und was für Risiken, die man auf jeden Fall beachten sollte. Allem voran, ich glaube, der erste Punkt, das haben die meisten miterlebt, gerade geopolitische Spannung, handelspolitische Eingriffe und politische Schocks. Jetzt heute, also gestern Abend, jetzt irgendwie auch in der Tagesschau ja sehr präsent, gerade das Thema mit der Ukraine, Russland, dann auch wie USA wieder agiert, aber auch Donald Trump, also die Regierung in den USA, das war schon sehr prägend für die gesamten Märkte. Man hatte bei der Wahl Ende 2024 eine Rallye, gerade an US-Märkten, also sowohl Tech als auch irgendwie S&P 500 in der Breite. Aber jetzt mit dem Start 2025 kamen erst die ganzen Tariffs und es hat dafür extrem viel Unsicherheit gesorgt. Im ersten Schritt, die Verschuldung ist extrem gestiegen, viel Unsicherheit, es gab wieder eine Deglobalisierung, das ist auch ein Punkt, den ich hier noch aufgebracht habe, und zwar mit sehr, sehr viel Volatilität verbunden und zusätzlich natürlich auch die geopolitischen Spannungen mit Kriege. Was ist da passiert an den Märkten? Also einmal wurden Geschäftsmodelle gekauft, die früher so ein No-Go-Bereich waren, also gerade am Blick auf ESG, es wurde dann immer lockerer gesehen, deutlich mehr Rüstung, da haben wir auch extreme Entwicklungen gesehen bei den handelspolitischen Eingriffen. Es wurden viele Player, die eher regional unterwegs sind, da haben wir auch stark mit unseren Fonds gesprochen, mit denen wir arbeiten, wie denn die ganzen internationalen Verflechtungen sind und wie stark denn die Einflüsse von den Zöllen sind. Und die politischen Schocks sind das Schlimmste, was irgendwie Märkten passieren kann. Das ist jetzt auch wirklich sehr makro und für alle Assetklassen gesprochen, weil es ja egal, ob ein Unternehmen an der Börse ist oder nicht. An der Börse merkt man es ein bisschen stärker, wenn es nicht an der Börse ist, dann dauert es ein bisschen länger. Aber es hat für sehr, sehr viel Volatilität und Verunsicherung gesorgt. Ich glaube, dass wir wieder in so ein bisschen sichererem Fahrwasser sind. Aber ich meine gerade jetzt, die US-Regierung ist da schon immer für Überraschungen gut. Was man neben den Rüstungswerten, die profitiert haben, gesehen haben, Gold hat extrem entwickelt. Das haben wir vom nächsten Slide, meine ich, auch dabei. Also die Gold-Performance war der absolute Wahnsinn. Es gibt auch viele, die davon ausgehen, dass es noch weitergehen wird. Einfach als sicherer Hafen und einfach vor dem Hintergrund der in Fragestellung der Unabhängigkeit der US-Notenbank, also der Fed und einfach der US-Wirtschaft an sich durch einen sehr hohen Schuldenstand hat man eine Abschwächung des US-Dollars gesehen. Da vielleicht auch schon mal so der Hinweis, es macht schon immer Sinn, auch bei den Anlagen sich Gedanken drüber zu machen, welche Währung man ist. Weil es hat vielen Investoren, die eigentlich, also ich zahle meine Miete zum Beispiel in Euro, wenn ich sehr, sehr starken US-Dollar-Exposure hatte, durch die Abwährung haben sehr, sehr viele, gerade institutionelle Investoren, auch Rendite liegen lassen. Mit Blick auf die Deglobalisierung, was haben wir da gesehen? Durch die extreme Spannung zwischen China und den USA gab es einen unfassbar starken Preisdruck auf die asiatischen Waren und sehr, sehr viele dieser Waren sind auf den europäischen Markt geflossen. Also gerade von der Geopolitik, es gab ein extrem viel mehr Supply, also viel mehr Angebot, also einen totalen Angebotsüberhang, wodurch auch deutsche Unternehmen noch weiter unter Druck standen, allen voran. Ich weiß nicht, also ich zum Beispiel habe die Porsche-Aktie, ich bin jetzt nicht allzu happy damit aktuell. Es gerade die ganzen Automobiler, es gibt ja ein paar, so BMW sieht ja noch ganz gut aus, aber auch Mercedes, VW-Konzern stehen extrem unter Druck. Das ist ja nur ein Beispiel mit den ganzen E-Autos, wie ja die asiatischen Waren, in dem Fall jetzt Autos, den Markt geflutet haben, einfach zu Druck geführt haben. Das ist ja gar nicht im ersten Schritt, denkt man da, glaube ich, gar nicht dran. Also dass man sagt, okay, es werden halt weniger Autos in die USA überführt, aber nichtsdestotrotz wird ja die Produktion extrem hochgefahren in China und das Angebot sucht sich halt den Weg und ist halt Europa in dem Fall, sodass es da starke Verwerfungen gab. Was man auch gesehen hat, die Inflation, viele gingen davon aus, dass sie deutlich schneller in den Griff, also wurde auch relativ schnell wieder in das, ist wieder relativ schnell in das Fahrwasser gekommen, wo so die Zielinflation ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja viele, viele Signale, dass sie doch länger oben bleiben könnte. Eins zum Beispiel die Zölle, einfach wegen der Preiserhöhung. Was man gesehen hat, die Zinsniveaus sind deutlich, deutlich länger hoch. Jetzt mit Blick nach vorne, das war kürzlich jetzt erst der schwächere Arbeitsmarkt, was ja bei der Fed jetzt in den USA, ich habe mir nicht nur die Stabilität der Währung, sondern auch die Stabilisierung des Arbeitsmarktes als großes Ziel. Das ist anders als in Europa. Da geht es nicht um den Arbeitsmarkt, sondern nur um die Inflation, die Währungsstabilität. Das übt jetzt gerade schon Druck auf, dass es vielleicht Zinssenkungen geben könnte. Hat jetzt auch der von der New York Fed sich am Wochenende, glaube ich, geäußert, dass er sieht, dass die Zinsen oder dass es wahrscheinlich ist, dass die Zinsen fallen könnte. Das ist ja neben Jerome Powell der zweite Mann, sehr relevant ist gerade vom Markt. Man hat gesehen, die Zinsen sind doch länger hoch geblieben, was auch einen starken Einfluss natürlich auf Assets hat. Also gerade Bewertungslevel, Tech-Unternehmen, kommen auch noch dazu, und Blasenbildung. Denn was man auch sieht, die Staatsverschuldungen steigen immer weiter. Also man sieht es in Deutschland extrem. Es muss halt Pakete geben, es muss in Europa Pakete geben. Gerade politisch gibt es viel Uneinigkeit. Das heißt, es ist wenig Stabilität. Das heißt, die Wirtschaft traut sich nicht so richtig, also die freie Wirtschaft, zu investieren. Und es muss irgendwie durch Impulse kompensiert werden. Es wird auch versucht, wird auch in den USA mit der Big Beautiful Bill und die ganzen Themen. Das heißt, man hat extrem hohe Staatsverschuldung. Ist schon ein gewisses Risiko. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt kurzfristig in eine extreme Krise global rauschen, weil die ganzen Staaten überschuldet sind. Da vielleicht eine Leseempfehlung. Ich bin ein Riesenfan von Ray Dalio, der in so verschiedenen Zyklen die Welt sieht, dass sich alles immer wieder wiederholt. Finde ich immer ganz interessant. Und wir sind halt gerade schon so am Peak der Staatsverschuldung. Und in den USA, wenn der Plan nicht aufgeht, dass diese ganzen Impulse auch die Wirtschaft ankurbeln, dann könnte es schon kritischer werden. Und gerade das Thema Ratingabstufung etc. und wie sich dann die USA refinanziert, wenn es teurer wird, führt es dazu noch mehr Verschuldung durch die aufgelaufenen Zinsen. Das ist ein Thema, was uns beschäftigt hat das letzte Jahr. Und klar, last but not least, steigende Bewertungen von Tech. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel in Nvidia oder sowas investiert, das ist herzlichen Glückwunsch. Das ist schon brutal, wie da die Entwicklung ist, oder jetzt auch eine OpenAI. Und es wird ja immer kritischer gesehen, gibt ja sehr, sehr viele kritische Stimmen, gerade durch die Quersubventionierung. Es erinnert so ein bisschen an die Dotcom-Blase, dass die Unternehmen untereinander extrem große Aufträge aneinander vergeben haben, die Bewertungen immer weiter hoch sind, es alles gar nicht gefundet war. Ja, stimmt schon. Aber wir haben halt bei künstlicher Intelligenz auch noch ein Riesenthema, und das ist der extreme Effizienzgewinn. Das darf man nicht außer Acht lassen, also ganz so kritisch sehe ich es nicht. Man sollte sich trotzdem Gedanken machen, wie weit geht es noch? Gut, Nvidia hat jetzt wieder, das ist ja so der Gradmesser von KI, extrem abgeliefert, also wirklich stark. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es ist ja immer noch sehr unklar, wie der Return Investment irgendwann mal aussieht. Also es ist so ein Wettrüsten von Google über Amazon bis Meta, geben ja alle unfassbar viel Kohle aus für Rechenleistung. Wenn man die braucht, wenn man Nummer eins sein möchte. Und ich glaube, es wird auch viele Konsolidierungen geben perspektivisch. Aber das sollte man auch ja im Auge behalten.
Schauen wir uns dann nochmal ganz genau an, wie sich die Anlageklassen 2025 entwickelt haben. Und zwar, wenn wir auf die Rendite schauen, year to date, also quasi 1. Januar bis gestern, beziehungsweise am heute Morgen, 24. November, S&P 500 hat 12,26% gemacht, der DAX plus 15%, Eurostoxx plus 14,7%, Gold, du hast es angesprochen, Robin, brutale Performance in diesem Jahr.
Zitat.
Genau, plus 55% knapp. Und der Bitcoin, ja. Ich weiß nicht, wer von euch den Bitcoin im Portfolio hat. Sah ja bis vor 2-3 Wochen noch relativ gut aus, aber aktuell bei minus 17,9% year to date gesehen. Das waren die Zahlen ein bisschen dazu, Robin, was du gerade angeschnitten hast. Aber lass uns doch mal ein bisschen auf die privaten Märkte schauen.
Also was wir gesehen haben, gerade im Private-Equity-Bereich, durch die höheren Zinsniveaus hat man die letzten, ich würde sagen, 24 Monate, also jetzt nicht nur 2025, als Jahr isoliert, gesehen, dass sich operative Exzellenz bei den Managern echt auszahlt. Also früher bei dem Niedrigzinsniveau bis 2021 konnte nahezu, also nicht nahezu jeder, aber es konnten sehr, sehr viele Manager, die gar nicht so gut waren eigentlich im Handwerk, sehr gute Renditen zeigen durch Arbitrage. Also man hat mit sehr, sehr viel Fremdkapital dann über sogenannte Leverage Buyouts oder einfach nur Leverage Deals mit der Nutzung von Fremdkapital Firmen gekauft, zusammengekauft, ein bisschen gewartet, ein teurer verkauft. Jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen. Und jetzt gerade sieht man, dass Manager, die wirklich operativ sehr stark sind in der Steigerung der operativen Marge und einfach der Weiterentwicklung des Unternehmens oder Buy-and-Build-Strategien, einfach um größere Konglomerate, die eine monopolartige Stellung irgendwann einnehmen, dass man operativ exzellent sein muss, um aktuell bei dem höheren Zinsniveau und auch bei dem Exit-Markt erfolgreich zu sein als Private Equity Manager. An sich, ähnlich wie am Kapitalmarkt, die Unsicherheiten, die haben schon auch die Performances von Private Equity beeinflusst. Wir bei uns haben relativ starken europäischen Fokus oder überwiegend europäischen Fokus. Gerade hier gab es und gibt es immer noch sehr spannende Chancen. Das ist für mich auch ein unverändert spannender Markt in Europa mit einigen Hausaufgaben, die wir, glaube ich, lösen können. Und zusätzlich Secondary-Transaktionen. Also durch das, dass es weniger IPOs gibt, gerade zieht es wieder an, waren gerade Secondary-Funds sehr, sehr spannend von den Renditen. Secondary-Fund, noch kurz als Wiederholung, bedeutet, dass der eine Fund, der Secondary-Fund, einen Deal von einem anderen Fonds abkauft. Das heißt, der Fonds A, der steigt ein, möchte Werte steigern, kann aber kein Exit, kriegt kein IPO hin, muss aber langsam mal die Beteiligung abstoßen. Und gerade da ergeben sich halt für Secondary-Fonds Chancen, finde ich sehr spannend. Und ich glaube jetzt auch perspektivisch, die Zinssenkung, das unterstützt schon immer die Bewertung, weil man ist gerade bei Private Equity, das sind ja in der Regel so Discounted Cashflow, so Standardverfahren, künftige Gewinne werden abgezinst und je geringer da die Zinsniveaus sind, desto höher die Bewertung. Mit Blick auf Infrastruktur ist immer ein bisschen langweilig tatsächlich, dass eigentlich die letzte Dekade oder die letzten zwei ist recht stabil, was auch schön ist. Durch das, dass es unser tägliches Leben, so der Bedarf des täglichen Lebens per Definition. Man sieht unverändert relativ stabile Renditen von Schwerpunkten. Was halt sehr stark im Kommen war jetzt die letzten Jahre, ist natürlich Energieinfrastruktur mit erstmal ganz kräftig Windanlagen und Solar. Jetzt gerade eher Richtung auch Stromspeicher, wenn man gemerkt hat, sehr gut, wenn wir es produzieren, aber stehen halt trotzdem sehr, sehr viele Windräder still, weil wir es nicht speichern können. Da ist viel passiert. Gerade in Digital Infrastructure ist explodiert. Also jetzt 2025 wird aus meiner Sicht auch die nächsten Jahre so weitergehen, genauso wie Glasfaserausbau. Was jetzt für mich sehr spannend ist, gerade durch die ganzen großen Konjunkturpakete, ist das Thema auch Verkehrsinfrastruktur und so Themen, wo jetzt auch mehr Gelder reinfließen, wo man natürlich auch über Unternehmen, die börsengehandelt sind, partizipieren kann, die jetzt diese ganzen Aufträge gewinnen könnten, aber auf der anderen Seite natürlich auch zu sagen, okay, ich gehe da als Kapitalgeber direkt rein. Es sind ja nicht nur Straßen oder Brücken, es sind auch Schienennetze. Wir haben jetzt bei der Deutschen Bahn ja eine neue Hoffnung, aber ich glaube, dass die Infrastruktur sich da auch weiterentwickeln sollte, dass sich da wirklich was verbessert. Das heißt, Infrastruktur war jetzt nicht super spannend, was aber auch ganz schön ist. Also es ist aus meiner Sicht immer ein relativ, relativ spannender und stabiler Anker, zumal auch, das hatten wir auch reingeschrieben, Cashflow stark. Es hat ja relativ viele langfristige Verträge, gerade deswegen bei Strom oder Glasfasernutzung, wodurch man interessante Cashflow-Profile bekommen kann.
Magst du zu den beiden Anlageklassen eventuell ein, zwei Kommentare geben, wie die Produkte bei uns gelaufen sind?
Klar, also jetzt bei Private Equity haben wir jetzt auch Partners Group als Beispiel gezeigt. Ist ein sehr enger Partner von uns, sitzt in der Schweiz, verwalten so 175 Milliarden Dollar an Vorvolumen. Wir haben seit dem 01.01.2025 haben wir den bei uns auf die Plattform genommen und haben wir jetzt eine Rendite in den letzten 12 Monaten von gut 18% nach Kosten. Wir streben, oder Partners Group strebt an, eine Zielrendite von 14%. Das heißt, haben wir eine Nachkosten auch eine Outperformance zeigen können, was echt schön ist. Bei Infrastruktur, da zeigen wir noch nicht sonderlich viel Rendite, das läuft gerade erst an. Das Portfolio wird aufgebaut, da weiß ich aber aus erster Hand, dass da gerade relativ viele spannende Transaktionen getätigt worden sind. Das sind jetzt bei 1 oder 2% Rendite dieses Jahr, also noch überschaubar. Portfolio wird gerade aufgebaut. Über die letzten 20 Jahre ist die Durchschnittsrendite da auch knapp zweistellig, also gute 10% bei dem Infrastruktur, das ist gerade bei der Infrastrukturplattform von UBS.
Kannst du zur Infrastruktur jetzt vielleicht nicht ganz genau, aber du hast über Verkehr gesprochen und vielleicht einfach so als Ob es vielleicht mal als Beispiel zu nennen, was vielleicht in dem Infrastrukturfonds auch enthalten sein kann.
Zum Beispiel, also gut, eine der letzten Transaktionen war der Flughafen Edinburgh, der gekauft wurde, was ich ganz spannend finde. Und da gibt es auch einige andere Flughäfen, die zur Disposition stehen. Also gerade sowas kann man auch einen Schwerpunkt drauf legen, was ich auch ganz spannend finde.
Genau, und du hast es angesprochen, und das ist auch der letzte Punkt, Chancen durch Infrastrukturbedarf für KI. Ich glaube, da können wir auch schon den Ausblick geben, dass in der Richtung auf jeden Fall in den nächsten Tagen,
zwei Wochen,
etwas auch bei uns auf der Plattform kommen wird. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Kommen wir zu den zwei weiteren Asset-Klassen, einmal Venture Capital und Private Debt, Robin.
Also bei Venture Capital war der Markt gerade 2019 bis 2021, also einschließlich 2021, extrem heiß. Bewertungen wahnsinnig hoch, kaum Zeit für die Due Diligence. Und dann kam ja der Anstieg, also erstmal Ukraine, Anstieg der Inflation plus Anstieg der Zinsen. Und es ist halt immer sehr toxisch, gerade für so Wachstumsgeschäftsmodelle, die aktuell noch defizitär sind. Durch das haben sehr, sehr viele Fonds gelitten. Also wahnsinnig schlechte Renditen, gerade bei diesen Vintages, also bei den Jahrgängen 18, 19, 20, 21, hatten dann Probleme, auch Kapital aufzunehmen. Nur die wirklich guten bekommen es jetzt auch hin, relativ einfach, also nicht relativ einfach, aber trotzdem noch Funds zu raisen. Da sieht man wieder, die Manager-Selektion ist schon sehr relevant. Worauf man auch achten kann, ist gerade die Strategie, also Mega-Fonds, gerade so, die sagen im Venture-Capital-Bereich, ich nehme jetzt irgendwie zwischen einer halben Milliarde und einer Milliarde von Fonds auf und ich investiere in Early-Stage-Startups, die performen statistisch schlechter. Woran liegt das? Einfach mal, wenn man so ins Umfeld guckt, wie viele Firmen gibt es denn, die jetzt wirklich ein Unicorn werden in Deutschland? Das sind ja nicht allzu viele. Das heißt, irgendwann kann man bei so großen Mindestinvestments, die dann diese Fonds haben, gar nicht mehr diese Renditen erzielen, die Venture erzielen möchte. Und zusätzlich, auch spannend historisch gesehen, man hat nach so Krisen, sieht man deutlich bessere Fonds-Performances, weil die Manager irgendwie wieder ja stärker in die Due Diligence gehen, die Bewertungen sind gesünder. Das Venture Capital als Anlageklasse bietet da schon einige Potenziale. Im Bereich Private Debt, sprich Kreditvergabe an, also Kreditvergabe, private Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen oder Infrastrukturentwickler oder Immobilienentwickler, gab es jetzt einige größere Ausfälle in dem Bereich, gerade in den USA, durch Betrug. Es war einfach irgendwie Forderungen zweimal verkauft oder Assets zweimal zur Besicherung genutzt. Das haben wir uns dann auch relativ genau angeschaut, auch mit dem Partner von uns gesprochen. Ich persönlich sehe jetzt nicht, dass wir irgendwie so ein systematisches Thema haben und es global den Private Debt Markt unattraktiv macht. Im Gegenteil, ich glaube, gerade wenn man gute Manager hat, die ihre Risiken gut ausbalanciert haben, diversifiziert investieren, kann das höhere Zinsniveau echt noch Chancen bieten. Und aus Anlegersicht ist es spannender einfach der andere Bereich der Kapitalstruktur. Also jetzt, wenn ich eine Aktie kaufe oder PI in irgendein Unternehmen nicht an der Börse investiere, dann muss der Preis natürlich steigen, dann muss es veräußert werden. Also in dem Fall vergibt man einen Kredit. Man kann schon relativ hohe, also jetzt nach Kosten, das ist glaube ich in der Spitze bei uns, Muzinich bei 8% die Rendite nach Kosten, Zielrendite nach Kosten, kann man relativ spannende Cashflows generieren. Und hat er den Rückzahlungsanspruch. Das heißt, nur bei einem wirklichen Default, der auch relativ selten vorkommt, bekommt man nichts zurück. Und selbst dann gibt es noch eine Verwertung. Anders als jetzt abhängig zu sein von irgendwelchen Kurssprüngen. Deswegen Private Debt unverändert spannend. Muss halt schauen, mit welchem Manager man arbeitet. Oder sehen wir uns als Plattform in der Pflicht, dass wir da kuratieren, welche Angebote wir denn auf die Plattform bei uns nehmen. Da haben wir auch tatsächlich was im Onboarding. Auch ganz spannend. Aus Europa nochmal ein ganz großer Player.
Genau. Kannst du einen Satz nochmal hinsichtlich Private Debt zur Kapitalstruktur sagen?
Klar. Ist letzten Endes, also Kapitalstruktur, man hat ja einmal das Eigenkapital als Aktionär oder auch als Private Equity Investor, kauft man ja Anteile des Unternehmens. Das ist ja dann das Letzte, was befriedigt wird, im Falle, wenn irgendwas passiert. Es gibt ja erst die Gläubiger, die Nachranggläubiger und das Eigenkapital. Das ist in dem Fall ist eine Darlehensvergabe. Also wenn ich jetzt im Hendrik 100 Euro Leihe, dann ist er zur Rückzahlung verpflichtet. Aber mir gehört Hendrik ja nicht, weil ich ja nicht der Eigentümer bin. Also er muss mir quasi das geliehene Geld zurückzahlen plus Zinsen. Und genau das macht Private Debt aus. Also es ist, klar, man hat theoretisch Schwankungen, wenn sich die Bonität verändert, aber nichtsdestotrotz bleibt der Rückzahlungsanspruch bestehen. So wie bei einer Häuserfinanzierung oder beim Thermomix-Finanzierung. Das muss man zurückbezahlen plus Zinsen. Und genau das daran kann man partizipieren. Und im Vergleich zu Anleihen, so das Pendant, was börsennotiert ist, hat man im Private-Debt-Bereich in der Regel recht spannende Sicherheitenstrukturen, wenn man häufig als Private-Debt-Fonds einziger Kreditgeber ist und auch sehr spannende Renditepotenziale.
Und dann vielleicht noch ein, zwei Sätze. Wir haben ja Venture Capital mit Redstone und Private Debt, du hast gesagt, mit Muzinich und mit BNP.
Also gerade bei Venture Capital bei Redstone, der Fonds ist sehr, sehr neu. Deswegen sieht man da noch gar keine Rendite. Man sieht gerade noch Kosten ein bisschen in die Struktur reinlaufen. Das ist unschön. Also wir investieren da aktuell, ich meine, in 5 verschiedene Closed-Ended Funds von Redstone. Die werden nur einmal im Jahr bewertet. Unser Fonds wird pro Tag bewertet. Da hatten wir leider keinen Einfluss drauf. Es wird sich aber einpendeln. Also wir haben da schon echt spannend, also wir, Redstone hat echt spannende Zielinvestments getätigt, wo ich einige der Gründer auch kenne, die Redstone jetzt investiert hat. Und da haben wir immer so ein bisschen den Nachlauf von der Performance und den Kosten, die reinlaufen. Hat Redstone jetzt aber auch angepasst. Also es sind auch Gelder direkt schon investiert worden in einige der Zielfonds und die werden jetzt auch viele der Kosten übernehmen, sodass man nicht erstmal diese Negativentwicklung hat an diesen großen Renditesprung durch die einmalige Bewertung der Zielfonds. Sieht da gerade so aus. Bei Private Debt, ja, so peu à peu kommt da die Rendite. Das ist so typisch bei Private Debt, weil die Zielrenditen nicht so extrem hoch sind. Sieht man jetzt nicht, wie jetzt irgendwie bei den Private Equity Funds von uns mal 2-3% Performance im Monat. Ist einfach stetig auf dem Weg zur Zielrendite. Eine BNP ist da ganz gut unterwegs, genauso wie eine Muzinich. Muzinich deutlich dynamischer, waren sehr viel schneller mit der sogenannten Ramp-Up-Phase, also Aufbauphase des Portfolios fertig, haben jetzt zusätzlich auch noch eine Kreditfazilität aufgenommen von einer großen europäischen Bank, was typisch ist im Private-Debt-Bereich, um die Eigenkapitalrendite für die Investorinnen und Investoren noch zu verbessern. Die sind ganz gut unterwegs. Ich meine, da haben wir in der App auch einige Portfolio-Beispiele unterlegt, die ganz klarer Corporate Private Debt, also Darlehen an Unternehmen in Europa. Das war der Fokus.
Schauen wir oder kommen wir zum Ausblick für 2026. Soweit ich weiß, haben wir hier auch wieder eine kleine Umfrage vorbereitet. Wie sieht es denn bei euch aus? Hast du schon eine klare Investmentstrategie für 2026? Aktuell ziemlich genau fast 50-50. Ich habe erste Ideen und ich habe bereits eine klare Strategie. Nur, es hat sich leicht verteilt jetzt. 50%, ich habe erste Ideen. 42%, ich habe eine klare Strategie. 8%, noch nicht. Ich arbeite gerade da dran. Und ich glaube, dafür haben wir dann vielleicht ein, zwei Thesen mitgebracht oder ein, zwei Chancen und Risiken für 2026, Robin.
So sieht's aus. Also ich hoffe, dass wir damit die ersten Ideen vielleicht bestätigen können und auch die Unentschlossenen ein paar Tipps geben können. Wir haben das jetzt bei der Folie so dargestellt, dass wir einmal sagen, also Bezugnahme noch 2025, dann die Überleitung auf 2026. Einmal, was ist passiert und was kann das für 2026 bringen? Auf der nächsten Folie habe ich noch pro Asset-Klasse so eine grobe Einschätzung. Wie könnte es da, in welche Richtung könnte es gehen? Das sind alles nur Thesen. Ich habe bedauerlicherweise auch keine Glaskugel, aber eine relativ starke Meinung zu den verschiedenen Asset-Klassen. Jetzt hier Punkt 1, klar KI. Also da muss man drüber sprechen, das ist extrem präsent über alle Asset-Klassen, auch über den Arbeitsalltag. Also es gibt keinen Tag, gefühlt bei uns im Team, wo man nicht irgendein KI-Tool nutzt. Und klar, wir haben extreme Steigerungen der Produktivität. Erstmal haben wir das Risiko einer Blase, klar. Haben wir auch drüber gesprochen. Aber jetzt mal positiv gesehen, es kann natürlich auch sein, dass es weiterhin für starkes Wachstum sorgt. Das sieht man auch bei OpenAI. Also die Umsätze, das ist ja krass, wie die explodieren oder auch die ganzen KI-Unternehmen, wie zum Beispiel oder eine XAI oder alle, die jetzt irgendwie in der Wertschöpfung ja beteiligt sind. Ne? Nvidia oder auch Ticken früher angefangen, eine TSMC oder eine ASML, die man braucht, um diese Chips herzustellen, also diese Maschinen. Und gerade dieser Produktivitätsschub dämpft natürlich auch die Inflation. Auf der anderen Seite, wenn man über KI spricht, es gibt immer neue Wettbewerber. Also was meine ich damit? Wenn man jetzt irgendwie ein Unternehmen hat, also man hat irgendein super Dienstleistungsunternehmen für Grafikbearbeitung gegründet und Adobe allen voran, und wenn man da nicht den der KI-Zug mitgeht, kann sein, dass ein Player, der jetzt heute sehr, sehr erfolgreich ist, morgen einfach nicht mehr erfolgreich ist, wenn man sich einfach nicht an diese Produktivitätssteigerung, wenn man da einfach nicht mitgeht. Dann sorgt es stark für Margendruck, gerade bei Unternehmen, die noch auf Manpower, gerade im Dienstleistungssektor setzen oder auch bei der, ja, gerade Planungsthemen oder auch einfach, ich sehe es auch bei uns, einfach nur der Operations-Bereich, Customer-Success-Bereich, wo man früher irgendwie 100-200 Leute im Customer-Success gebraucht hat, sprich Kundenservice, kann man das jetzt mit deutlich weniger umsetzen. Und wenn man da nicht auf den Zug aufspringt, können Geschäftsmodelle deutlich unter die Räder geraten. Und es gibt immer noch technische Grenzen bei vielen Themen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also klar, es ist super, wenn man alles mit ChatGPT sich vorschreiben lässt. Das war aber letztens auch in der Tagesschau. Recht erschreckende Zahl. Nicht mal so ein Drittel ist immer noch falsch. Das heißt, da muss man schon noch schauen. Also gerade das Thema KI, extrem spannend, aber hat natürlich immer zwei Kehrseiten. Und dann das Thema Zinssenkung. Viele stellen gerade ihre Wachstumsprognosen auf recht rapide, also unterschiedlich rapide, aber die meisten auf Zinssenkungen ab. Wenn die Zinsen wirklich nach unten gehen, wovon ich auch ausgehe, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so weit geht. Ich glaube schon, dass wir langsam uns bei dem Niveau gerade in Europa einpendeln, USA vielleicht noch ein bisschen. Wenn das nicht kommen sollte, dann hat man da einmal ein relativ hohes Risiko durch unverändert hohe Kosten und vielleicht zu hohe Bewertungen, was man sich anschauen sollte. Wenn die kommen sollten, ist natürlich top für Wirtschaft und Märkte. Was man jetzt kürzlich erst gesehen hat, das hatte ich ja eingangs kurz gesagt, wenn einer der Top-Leute von der Fed sagt, okay, Arbeitsmarkt sieht kritisch aus, dann sollten wir mal über Zinssenkungen nachdenken, dann geht es den Märkten gut. Das ist so, man kann sich günstiger refinanzieren, aber auf der anderen Seite, man kann sich halt auch teuer refinanzieren, wenn sie hoch bleiben. Was ich als Riesenchance sehe, ist einfach, wie die Märkte aktuell dastehen, die ganzen Regionen. Ich glaube, in Europa, also USA, haben wir jetzt, glaube ich, schon genug drüber gesprochen, oder ich, letzten Endes eher ein Monolog. Europa ist aus meiner Sicht, ich glaube, langsam sind wir da durch den internationalen Druck, dass sie merken, wir sollten uns da jetzt mal ein bisschen mehr bewegen. Und ich glaube, es sind auch einige Maßnahmen getroffen worden, dass es wirklich realistische Chance gibt, dass wir da wieder aufschließen, dass wir mehr Wachstum sehen. Interessant, da sind sich ja sehr, sehr viele auch irgendwie Ökonomen und Chefökonomen, wo ich mich nicht dazu zähle, extrem uneins oder auch die Wirtschaftsweisen. Manche sagen, okay, geht jetzt wieder bergauf, andere noch deutlich kritischer. Ich glaube, wenn jetzt die Reformen kommen, sehe ich viel Potenzial, es hat auch viel Sondervermögen, wenn das auch mal investiert wird, sehe ich gerade noch nicht. Dann hat man als Europa schon eine Chance, da auch die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und auch mehr als Europa, also als Union zu denken, nicht mehr irgendwie als einzelne Nationen. Da sehe ich schon viel Potenzial für Wachstum, weil es halt einfach relativ so ein bisschen Tal der Tränen ist. Und deswegen, wenn es mal wieder bergauf geht, sehe ich da auch viel Potenzial für viele Industriebranchen, da einfach wieder aufzuschließen. Auch China. Ich glaube, China hat sich auch echt gut gefangen oder auch gerade im asiatischen Raum. Also gerade ist irgendwie Korea, tolle Entwicklung, Emerging Markets, haben wir sich aufgeschrieben. Es gibt schon auch sehr, sehr viele Emerging Market Plays. Israel auch extreme Börsenrallye hingelegt oder auch der Tech-Standort Israel. Gibt super spannende Chancen. Das heißt, in den Regionen pauschal ich bin eher optimistisch, als jetzt irgendwie den Teufel an die Wand malen zu wollen. Also ich sehe da relativ viele Chancen. Was man auch sieht, also viele Aktien, aber auch Bewertungen von Private Market Unternehmen profitieren gerade, einfach weil die Bewertungen waren günstiger für die Einstiege, wenn man da eingestiegen ist. Und jetzt Blick auf fallende Zinsen, wieder mehr Wachstum, wieder mehr Globalisierung. Jetzt nach den ganzen Zollankündigungen von Trump viel taktiert, aber jetzt irgendwie alles so ein bisschen eingependelt. Sehe ich relativ viele Chancen. Trotzdem Risiko bei aller Euphorie. Gerade in verschiedenen Sektoren sollte man schon schauen, wie viel Wachstum drin ist. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns, wenn wir immer noch einmal im Monat preisen wir neue Aktienanleihen. Das war heute wieder der Fall. Werden wir dann emittieren. Und ich habe mir auch einige Tech-Unternehmen angeschaut. Und die Kursrallyes der letzten Monate sind jetzt gerade bei sehr, sehr vielen Unternehmen im Semiconductor-Bereich extrem, also Bewertung extrem explodiert. Da sollte man schauen, sich vielleicht absichern oder doch ein bisschen mal Gewinne mitnehmen, rebalancen und sich breiter aufstellen. Mit Blick auf die Asset-Klassen, das ist jetzt auch gerade für einen Ausblick der Abschluss, und dann gehen wir ins Q&A demnächst. Wir haben einmal Makrowährungen, also was passiert und wie sehen wir das? Wir haben weiterhin, ich glaube jetzt nicht einen stärkeren Dollar, einfach so wie es gerade ausschaut, wie die USA sich positioniert und wo sie gerade auch stehen in ihrem Zyklus. Ich glaube weiter an Zinssenkung wird es geben. nicht in dem Umfang. Eine Zinssenkung ist einfach nur mit Blick auf das Zinsniveau, fällt es zu anderen Währungen, führt zu einem schwächeren Dollar. Des weiteren Druck einfach wirtschaftlich, brutale Verschuldung. Hier lockere Politik. Ich glaube, es wird eine lockere Geldpolitik geben, aber mit einem Boden früher oder später. Das heißt, ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir in ein Negativzinsumfeld kommen. Gibt Ausnahmen, ist gerade Schweiz, ist ja wieder irgendwie stark am Senken. Aber ich glaube, in der Breite jetzt von Euroraum oder für USA oder auch China, glaube ich jetzt nicht an negative Zinsen. Und man sieht da auch, Diversifikation wird wichtiger. Man redet, also es ist meistens ja auch zum Beispiel sowas wie Anleihen oder Staatsanleihen. Es macht schon Sinn, da breiter zu gehen. Viele haben versucht, eine US-Dollar-Arbitrage zu fahren. Durch die starke, hohes Zinsen in den USA, klar, aber durch die starke US-Dollar-Abwertung. Es ist einigen Investoren irgendwie teuer zu stehen gekommen. Mit Blick auf Aktien haben wir immer noch, KI ist einfach ja, der Treiber schlechthin. Klar, es gibt wieder relativ viele Transaktionen, gerade im Pharma, das finde ich sehr auffällig, einfach weil die großen Player, die haben nicht mehr so viel Innovationskraft, kaufen da kräftig zu, auch so Themen wie Abnehmenspritzen ist so das A und O, Covid ist verpufft, es gibt extrem viel Kapazitäten, die Margen brechen ein bei Pharma, das heißt, da gibt es Zukäufe, um weiter innovativ zu sein. Und nichtsdestotrotz, wo das ganze Geld hinfließt, ist schon künstliche Intelligenz. USA, unverändert stark, ist einfach auch getrieben dadurch, dass sie das Land schlechthin für KI sind, was auch politisch gepusht wird. Da sieht man einfach die größten Marktkapitalisierungen, auch die größten Umsatzpotenziale. Und es sind mittlerweile auch die ganzen ehemaligen Growth-Unternehmen Cashflow-Maschinen mit so einem Meta, Google etc. Und Emerging Markets China auch weiterhin spannend bewertet. Im Anleihenbereich, was gerade in einem deutschen Portfolio nicht so häufig vertreten, man kann sich schon langsam die Zinsen einloggen, wenn man dann defensiv investieren möchte. Gerade mit Blick, wenn jetzt die Zinsen fallen und es noch nicht so stark eingepreist ist, weil es ja Unsicherheiten gibt, wenn man sagt, ich möchte defensiv und im Fremdkapital investiert sein, kann man über Anleihen nachdenken, geht aber auch über Private Debt, weil die eher variabel refinanziert sind. Beim Bereich Rohstoffe bin ich absolut kein Profi, aber das Thema Industriemetalle sieht man eine verstärkte Nachfrage, auch gerade die seltenen Erden, das ist ja ein Riesenwettkampf, auch geopolitisch sehr viele Spannungen, das ist halt China klar marktführend und Gold, glaube ich schon, dass es weiterhin ganz solide laufen könnte, weil es halt, also gefühlt nehmen die Spannungen immer mehr zu und Volatilität ist irgendwie so das neue Normal oder eine höhere Volatilität. Digital Assets, also Bitcoin wird immer mehr adaptiert, immer mehr Asset Manager haben ETFs, gerade für Bitcoin, Ethereum etc. Und ich habe mal die These gehört, dass wenn man jetzt in diesem Jahrzehnt in die neuen Nasdaq-Unternehmen investieren möchte, sollte man eigentlich eher über Blockchain-basierte Geschäftsmodelle, gerade über Token investieren. Soweit bin ich persönlich noch nicht. Man sieht schon relativ viel Adaption in dem Bereich, auch gerade von großen Playern. Und Stablecoins gewinnen immer mehr an Bedeutung. Klar, macht Sinn vom Zahlungsverkehr. Man sieht auch extrem, wie die ganzen Stablecoin-Anbieter, wie viel Staatsanleihen die mittlerweile kaufen zur Absicherung ihrer Kurse. Und dann Immobilien. Man sieht bei uns ist gerade in Europa eine Stabilisierung, also langsam so den Boden. Man sieht auch wieder mehr Transaktionen. Ich habe letztens auch mit einem befreundeten Entwickler gesprochen. Ich glaube, da kann es jetzt auch wieder, gerade mit sinkenden Zinsen, wieder mehr Transaktionen geben und dass man langsam endlich mal wieder den Preis in der Mitte findet, dass Angebot und Nachfrage sich da einigt. Private Markets, unverändert, Infrastruktur, stabil, aber ein bisschen langweiliger. Private Debt hatten wir auch drüber gesprochen, kein großes, also kein jetzt strukturelles Risiko in der Breite. Man hat interessante Chancen, einfach um Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen, Cashflows aufzubauen. Im Bereich Private Equity würde ich weiterhin selektiv bleiben. Ich finde gerade so die ganzen Mega-Deals im Buyout-Bereich, Leverage Buyout, da kann man sich schon fragen, wenn man irgendwie 55 Milliarden für eine EA zahlt, wo dann der Exit ist, also ob das dann 100 Milliarden sind. Aber gerade in so einem Lower Mid-Market, in den mittelständischen Unternehmen gibt es viele, viele Chancen, gerade wenn man da auf Qualitätsunternehmen setzt, insbesondere mit Blick auf eine unsichere, also Geopolitik und auch innerpolitische Spannungen. Und passend zum Thema Spannungen, Schwankungen und Volatilität, wir haben ja auch einige Volatilitätsstrategien bei uns. Man kann sich, wenn man den Manager hat, der das gut versteht, was wir aus unserer Sicht mit der Ferry haben, kann man sich die Unsicherheit auch zunutze machen, indem man Volatilität am Markt verkauft. Und das wird immer spannender, weil die Märkte immer nervöser werden, auch immer extremer auf verschiedene Situationen reagieren.
Vielen Dank, Robin. Und einmal ganz kurz, du hast jetzt einmal die groben Sachen angesprochen. Was sind denn die vier wichtigsten Key Takeaways?
Ist noch abschließend von den Überleitung 25 zu 26, dann die verschiedenen Asset-Klassen. Jetzt auch die vier Hauptpunkte aus unserer Sicht. Man sollte sich schon die Bewertungsunterschiede zunutze machen. Wir haben jetzt hier das Beispiel Europa genommen. Da sind die Aktien einfach günstiger als in den USA. Ich glaube trotzdem zukünftig, dass die USA immer einen Ticken teurer bewertet werden wird. Das ist ja schon seit einer Dekade so, wenn nicht noch mehr. Aber auch mit Blick auf verschiedene Sektoren. Also da kann man schon schauen, wie viel zukünftiges Wachstum möchte ich denn bezahlen oder bin ich bereit zu bezahlen? Diversifikation, das hat sich die letzten Jahre schon ausgezeichnet und wird aus meiner Sicht auch so weitergehen. Das große Daumen hoch, das große Ziel von institutionellen Anlegern ist ja, unkorrelierte Renditen zu erwirtschaften oder einfach die Schwankung des Portfolios zu nehmen, um damit die Zielrendite, die man sich gesetzt hat, zu erwirtschaften. Da hilft es, neben Aktien auch an Anleihen zu denken oder auch an Staatsanleihen, aber auch Anlageklassen, die etwas langweiliger, wie jetzt irgendeine Infrastruktur oder Private Debt sind, beizumischen, um eine bessere Risikorenditeprofil für das Portfolio aufzubauen. Unverändert, das lange war der Fokus sehr, 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 sehr stark auf Growth. Ich glaube, es kommt jetzt wieder so die Zeit, wo auch Qualitätsunternehmen echt punkten können, solide Geschäftsmodelle, die Cashflows erwirtschaften. Wir hatten sehr, sehr starke Aktienjahre getrieben durch Growth. Wir haben mit KI einen riesen Treiber und es gibt immer weitere Innovationen. Aber es könnte schon sein, dass jetzt früher oder später auch mal wieder dieser Shift kommt weg von Growth-Titeln zu Value. Ich weiß, es wird schon seit 3-4 Jahren jedes Jahr mal gesagt und dann kam doch immer wieder Tech und hat richtig gut rentiert. Ich glaube, da breiter aufzustellen spielt auch ganz klar auf die Diversifikation ein, dass man nicht nur auf die Hyperscaler gehen sollte. Und last but not least, so die Zusammenfassung. Man sieht steigende Bewertungen, aber ich glaube im Großen und Ganzen für mich, ich glaube 2026 kann schon sehr, sehr viele Chancen bieten, wenn man sich solide aufstellt, an verschiedene Assetklassen denkt und auch regional mal ein bisschen weggeht von den USA. Also sind ja die meisten Menschen, ich persönlich eingeschlossen, recht stark investiert und auch mal in andere Sektoren denkt, die letzten Jahre nicht so gut liefen. Da ist jetzt zum Beispiel gerade Rüstung, super Beispiel. Also irgendwie bis vor 2 Jahren ging da gar nicht oder ging da wenig. Und es ist ja immer mehr gekommen. Also gerade Ukraine war so der Start. Aber dann jetzt auch die letzten, ich würde sagen, 24 Monate war wirklich extrem. Und zwar so ein Sektor, wo halt vor 10 Jahren kein Mensch auf dem Schirm hatte und ist auch bei den Regionen. Europa war jetzt im Vergleich zu den USA nicht so attraktiv, kann man sich aber auch wieder mehr anschauen aus meiner Sicht.
Ich sehe, es ist eine Frage bereits im Chat, die nehmen wir mal direkt mit auf. Die ist jetzt eher weniger darauf bezogen, um das Thema, um was es heute geht. Aber warum kann die Ausweis-App nicht zur Authentifizierung verwendet werden? Das dubiose anonyme Callcenter werde ich nicht bedienen. Lieber Frank, erstmal direkt vorweg, vielen Dank für dein Feedback. Wir arbeiten tatsächlich genau daran, dass dies bald möglich ist. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es ist tatsächlich kein dubioses anonymes Callcenter. Wir arbeiten dort mit IDnow zusammen, ist einer der renommiertesten Identifikationsanbieter bei uns im Land. Verstehen da aber den Need und haben da auch hoffentlich sehr bald eine Lösung, dass auch die Ausweis-App sozusagen verwendet werden kann. Kommen wir zu den Fragen. Wir schauen, ihr könnt, wenn ihr in dem Fragentab seid, auch gerne hochvoten. Also bedeutet, wenn ihr eine Frage toll findet, dann könnt ihr da sozusagen wie ein Like da lassen und dann können wir die beantworten. Wir starten mal mit dieser Frage, Robin. Wird es wieder ein Produkt geben mit weniger Liquidität und mehr Rendite?
Gut, den direkten Zusammenhang gibt's nicht mehr zwingend. Der Trend geht tatsächlich zu Evergreen-Strukturen. Und bei diesen Evergreen-Strukturen, ich verstehe schon, wohin die Frage führt. Also wir werden wahrscheinlich keine auf absehbare Zeit, ich würde sagen die nächsten 12 Monate, wahrscheinlich keine Closed-End-Fonds anbieten, sondern weiterhin auf Evergreens setzen, so der Trend. Und ja, da hat man in der Regel, ich würde sagen, zwischen 1 und 1,5% weniger Rendite als bei einer Closed-End-Struktur, weil Liquidität vorgehalten wird für mögliche Rückgaben. Aber ich habe da sehr viele Diskussionen auch mit den Asset-Managern. Unterm Strich fährt man häufig sogar besser mit einem Evergreen. Weil wenn ich jetzt heute 10.000 in Evergreen investiere, nämlich heute 10.000 Euro Private Market Exposure mit vielleicht 1,5% weniger Rendite. Das halte ich dann für 5 Jahre oder 10. Das heißt, ich habe die volle Verzinsung mit Zins und Zinseszins auf den Gesamtinvestmentbetrag. Wenn ich eine Closed-End-Struktur nehme, dann habe ich in der Regel 2, meistens 3 Capital Calls. Das heißt, ich committe 10.000 Euro. Das heißt, ich habe erstmal jetzt nur 4.000 Euro investiert, vielleicht mit 1,5% mehr Rendite. Dann habe ich nach einem Jahr nochmal irgendwie 4.000 Euro eingezahlt und vielleicht wird das letzte Kapital gar nicht abgerufen. Unterm Strich macht es tatsächlich gar keinen so großen Unterschied. Aber wir werden wahrscheinlich, also auf absehbare Zeit werden wir keine Closed-End-Strukturen mehr aufnehmen. Hatten wir mit Moonfair, wurde von unserer Community nicht so gut angenommen.
Schauen wir mal weiter. Hier sind auch 5 Upvotes. Warum arbeiten die PI-Anbieter mit euch zusammen? Bekommen sie nicht genug Geld zusammen von den Altkunden?
Doch, bekommen sie schon. Die wachsen auch immer weiter. Aber das ist dem Geschäftsmodell geschuldet. Also die Asset Manager wollen so viel Assets wie möglich verwalten, um so viel Geld zu verdienen wie möglich. Und die suchen weitere Absatzkanäle. Und worauf wir stark achten, ist, dass halt kein Manager ist, der mit den anderen Kunden kein Kapital aufgetrieben bekommt, sondern wir setzen auf Manager, die Deals fair verteilen. Es ist einfach nur eine neue Fondsstruktur und für die kommt es aufs Gleiche raus, ob das Investment, zum Beispiel ich committe jetzt 100 Millionen, um Mittelständler zu kaufen, ob diese 100 Millionen über einen Fonds refinanziert werden oder über 2 Fondsstrukturen. Bei uns ist in der Regel sind die Fonds so groß, dass sie 3 verschiedene Strategien haben. Die haben einmal geschlossene Fonds für institutionelle Investoren, die haben Spezialmandate, die sie für große Versorgungswerke, Versicherungen oder Family Offices verwalten. Dann auch noch diese Evergreen Fonds, die für Kleinanleger zugelassen sind. Und somit hat man quasi eine kleine Scheibe von demselben Deal. Das heißt, es geht einfach nur darum zu wachsen und weitere Möglichkeiten, um noch mehr Transaktionen zu machen, zu erschließen. Und dadurch hat man auch keine adverse Selektion. Da hatten wir auch eine interessante Frage von einer Woche oder 2 von einem Kunden von uns, wie das denn sein kann, dass wir nur 5 Millionen Euro in Breitling investiert haben, was irgendwie ein Partnersgruppenportfolio ist. Und die Partnersgruppe ist mehrheitlicher Eigentümer von Breitling, aber einfach auf unseren Fonds fair aufgeteilt anhand des Fondsvolumens entfällt halt nur so ein kleiner Teil, der immer weiter wächst mit einem steigenden Fondsvolumen.
Also sehr wichtige Frage und ich glaube, um es genau zusammenzufassen, wir sind auch dafür da mit unserer Kuration, ich finde, das ist schön gesagt, dass ihr genau in die Fonds investieren könnt, die genug Geld von den Altkunden in Anführungszeichen bekommen. Vielen Dank für die Frage. Schauen wir mal weiter, was hier gerade hochgevotet ist. Hier unten. Denkt ihr, dass KI gerade in einer Bubble ist? Wir haben es so ein bisschen ja schon angesprochen, Robin.
Ja, die Bewertungen sind schon hoch. Also es kann schon zu einer Korrektur kommen. Bubble würde ich es nicht nennen, eine sehr hohe Bewertung auf jeden Fall. Ich habe eine Breite, was man unterscheiden muss. Also die Bewertungen sind sehr hoch und die Endanleger und gerade der Retail-Markt ist halt sehr, sehr hyped. Der Markt ist sich auch sehr uneinig. Von der Bubble würde ich nicht sprechen, ich würde von relativ viel Euphorie sprechen. Und es kann schon sein, dass wenn jetzt mal die Earnings von irgendeinem großen Player wie Nvidia irgendwie schlechter ausfallen, dass da schon herbe Rückschläge gibt. Einfach wenn man merkt, okay, es dauert länger, die Profitabilitätssteigerung ist doch nicht so groß und so viel Umsatzpotenzial ist auch nicht da. Also Bubble nicht, aber schon eher vorsichtiger als super bullish. Persönliche Meinung von mir und da halt eher vielleicht irgendwie auch auf andere Bereiche setzen. Es muss ja nicht der Highflyer sein, der jetzt irgendwie ein großes Large Language Model rausbringt. Es kann ja auch jemand sein, der einfach nur an dieser Wertschöpfung teilnimmt und die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellt, die Chips dazu zur Verfügung stellt oder die Maschinen, die man braucht, um die Chips dafür herzustellen. Also einfach breiter aufstellen, dass man nicht von der Bewertung eines einzigen Teilnehmers an dem KI-Hype abhängig ist.
Schauen wir weiter. Hier sind 2 Upvotes drauf. Welche Anlageform in der App ist eurer Meinung nach am wenigsten korreliert zum Kapitalmarkt?
Gut, Geldmarkt vor. Also wenn man super defensiv ist und von den anderen, ich würde sagen, eine Infrastruktur. Also gerade in den Teilbereichen, also da relativ wenige Korrelation, liegt einfach dran an den Dingen, in die man investiert ist indirekt. Also zum Beispiel, wenn die Börse einbricht, gibt es ja immer noch Sonnenschein, gibt es immer noch Wind, es wird immer noch Glasfaser genutzt und dadurch kann man schon teilweise unkorrelierte oder gering korrelierte Renditen erwirtschaften oder auch Private Debt. Weil ja, du hast ja keine Wertschwankung an sich von dem Portfolio, sondern du hast die Rückzahlungsverpflichtung der Darlehensnehmerinnen, also der Unternehmen. Und da kann man auch ja Schwankungen nehmen, aber im Großen und Ganzen, Alternatives zeichnen sich ja dadurch aus, wenn man dann die richtigen Partner hat, mit denen man investieren kann oder mit den richtigen Fonds, in die man investiert, dass es Volatilität nimmt. Also gibt es von Schroders, von einem Manager, eine ganz, ganz schöne Studie, also die letzten fünf Krisen in den letzten 25 Jahren, also Dotcom-Bubble, globale Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise, Corona und dann auch der Anstieg der Inflation, hat Private Markets um 8%, also die Public Markets outperformed, zum einen, und zum anderen war auch der Drawdown, also sprich der Einbruch, deutlich geringer. Einfach weil, wenn man eine gewisse Trägheit hat, wenn man in anderen Sektoren unterwegs ist und weil die Ansätze ein bisschen anders sind. Aber von der Korrelation würde ich sagen Infrastruktur.
Dann lass uns hier die Frage mitnehmen. Gut, ich meine, du hast auch so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, Robin, aber was denkst du, würde ein Ukraine-Frieden in dem Bereich Infrastruktur oder würde dem Bereich Infrastruktur helfen?
Nee, nicht zwingend. Also gut, Ukraine-Frieden gibt es ja wahrscheinlich wieder was, also gibt es was aufzubauen, wenn der Fonds investiert hat. Ich glaube, direkten Einfluss würde ich nicht sehen, weil so viel Nachholbedarf gibt im Bereich Infrastruktur, sodass man eher noch mehr Kapital braucht, um einfach mal so den Status quo aufrechtzuerhalten. Von dem her, ich glaube, also einen direkten Einfluss oder direkte Korrelation sehe ich dann nicht zwischen Frieden, Ukraine und Infrastruktur-Performance.
Dann tatsächlich eine technische Frage. Onboarding in der App mit italienischer Handynummer nicht möglich. Ist das so gewollt oder kann ich anderweitig onboarden?
Soll ich antworten?
Gerne.
Sollte funktionieren.
Genau, aber wir können dir, wir sehen ja, wer die Frage gestellt hat, wir können dir auch gerne im Nachgang auch nochmal, oder wir sprechen gleich mal mit unserem Operations-Team, dass wir dir da auf jeden Fall weiterhelfen können. Dann zwei Upwards. Warum sollte ich bei euch in Private Debt investieren statt bei Bondora?
Ich kenne Bondora nicht. Also ich bin die Manager von uns super. Ich würde immer die Angebote im Markt vergleichen. Und ich bin immer sehr selbstbewusst mit unserem Angebot. Wenn Bondora besser ist, würde ich auf keinen Fall zu uns gehen. Aber ich bin sehr selbstbewusst, dass wir ganz gute Lösungen haben mit den Partnern.
Wenn wir tatsächlich bei Konkurrenz in dem Sinne schon sind, warum glaubt ihr, sind die PE-Fonds bei Now besser als die bei Trade Republic oder gleichwertige Konkurrenz?
Wir haben einen unterschiedlichen Ansatz, würde ich sagen, unterschiedliche Strategien. Und wir sehen uns als Boutique für Private Markets. Wenn du zum Beispiel Private Equity, Trade Republic Now oder sowas in Google eingibst, siehst du auch eine Vergleichsseite. Und da kannst du dir selber anschauen. Also die Kostenquoten unterscheiden sich schon recht signifikant. Und wir haben mehr Track Record, wir haben andere Strategien. Trade Republic, das ist, also EQT ist ein Top-Manager, genauso wie Apollo. Ich würde es mir anschauen, was besser passt. Aber ja, wir fahren halt einen anderen Ansatz. Also wir kuratieren stark die Produkte, bei uns gibt es alles rund um Private Markets. Die Manager sind auf jeden Fall gleichwertig, die Fondsstrategien unterscheiden sich. Wir haben jetzt mit Partners Group den einzigen Direct Primary Fund, den finde ich schon super spannend und gibt es so auch nicht am Markt. Es wird deutlich mehr mit Fund of Funds oder Co-Investment-Strukturen gearbeitet, aber ja, hochgradig individuell. Ich würde sagen, wir sind Spezialanbieter und legen sehr, sehr großen Wert auf das, was es bei uns gibt.
Vielleicht passend direkt dazu. Mutfair hat sein LTIF-Angebot abgewickelt, da offensichtlich nicht genug verdient werden konnte. Was macht ihr anders?
Den haben wir tatsächlich selber auch angeboten. Also Moonfair ist ein Partner von uns. Und wir haben gesehen, also bei uns war der Absatz eigentlich ganz solide, aber in der Breite hat man am Markt gesehen, dass Closed-Ended-Fonds nicht so gut ankommen. Also gerade über andere Vertriebskanäle bei Moonfair. Und es war eine wirtschaftliche Entscheidung, einfach also verdient, es geht gar nicht um Verdienst, sondern um das, es geht um das Zielvolumen. Und dann haben wir gemeinschaftlich, aber auch ungefähr proaktiv von sich gesagt, naja, wenn wir nicht das Zielvolumen erreichen bei diesem Fonds, was wir angestrebt haben, das ist zu teuer für die Endanleger und demnach nicht wirtschaftlich. Das heißt, dann zahlt man aus dem eigenen Geld, das haben wir jetzt bei uns so gemacht, oder Moonfair in Partnerschaft, die Zielrendite, die angestrebt war, mit 12% zurück, sodass die Anleger keinen Schaden hatten. Und es war einfach nur ein Test des Marktes. Der Fonds an sich war super, eine gute Strategie, auch Zugang zu guten Investments. Aber man hat einfach gesehen, dass Closed-Ended-Strukturen nicht so angenommen werden wie Evergreen-Strukturen in dem Bereich.
Auch nochmal Richtung Glaskugel, PI-Fonds, UBS und Partners Group im Vergleich. Welcher wird besser performen? Ist natürlich auch sehr schwer zu vergleichen, da sie unterschiedliche Strategien haben. Wenn ich jetzt einmal ganz kurz antworten kann, Robin, spring gerne mit rein. Also grundsätzlich, wenn man sich jetzt die historische Rendite der letzten 12 Monate anschaut, da gibt es eine Tendenz Richtung Partners Group, aber ist natürlich jetzt auch keine Garantie, dass dies in der Zukunft weiter so fortgeschrieben wird. Aber grundsätzlich, obwohl es die gleiche Asset-Klasse ist, Private Equity, fahren beide komplett unterschiedliche Strategien.
Ja, also ich würde... Das ist wirklich schwer zu sagen. Secondaries finde ich sehr spannend. Das ist die Strategie von der UBS. Die haben relativ wenig Investments getätigt, gerade Ende, ich glaube Anfang zweites Quartal. Da gab es einen Wechsel im Fondsmanagement. Die waren ein bisschen zurückhaltend, weil sie dachten, es fließen vielleicht größere Beträge aus dem Fonds. Also meine These. Und der Fonds wächst aber immer weiter. Ich glaube, deswegen hinken sie etwas mit der Performance hinterher. Mit Blick nach vorne finde ich beide Strategien spannend und sinnvoll. Deswegen sind sie auch bei uns drauf. Also ich habe auch beide bei mir, finde ich beide interessant. Aber eine Prognose, das wäre, glaube ich, unseriös, da irgendwas zu sagen.
Dann schauen wir mal weiter. Ich sehe gerade, wir sind auch schon über 19 Uhr rüber, aber nehmen uns natürlich gerne noch die Zeit, alle Fragen
haben wir noch
zu beantworten. Wäre es mit einer absolut Return Fixed Income Strategie, Robin?
Da können wir ja gerne mal drüber sprechen. Also wir schauen uns alles an, finde ich sehr, sehr spannend. Ja, finde ich spannend. Also es ist absolut was Spannendes für unsere Plattform.
Dann sollten alle Fragen in der Fragensektion fertig sein. Und wir, eine ist noch reingekommen. Bist du, lieber Robin, in der App investiert? Wichtige Frage noch zum Schluss. Lieben Dank.
Ich habe tatsächlich alle Produkte von uns. Also ich habe jeden Fonds, den es bei Nao gibt, habe ich auch gekauft. Und das ist auch so die Philosophie bei uns. Also so Team investiert auch immer fleißig. Ich bin überall investiert. Weil der Prozess, also Investment ist ja primär mein Bereich. Ich sag so 80% von den Anfragen, die wir bekommen von irgendwelchen Fondsmanagern, in der Regel abgesagt. Und alles, was bei uns in der App ist, kaufe ich selber auch. Das heißt, da kann man leider nicht ableiten, ob ich Partners Group oder UBS besser finde.
So. Und ich würde sagen, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch für jegliche Fragen. Wenn im Nachgang noch etwas offen ist, schreibt uns gerne hello@investnow.com oder schreibt uns bei LinkedIn. Da sind wir natürlich auch immer erreichbar. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Robin.
Vielen Dank für die Antwort. Hat Spaß gemacht, super Fragen. Ich muss, glaube ich, jetzt einen Schluck Wasser trinken. Stimme macht langsam nicht mehr mit.
Und dann wünschen wir allen noch einen schönen Montagabend und eine tolle Woche. Bis dahin.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.